Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Fassen wir das Wichtigste an diesem Morgen in Kürze zusammen. In Israel überwiegt zwar die Freude nach der Tötung von Hamas-Chef Sinwar, aber der Kurs der Regierung unter Premier Netanyahu bleibt umstritten. Julio Segador.
Es herrscht tiefe, tiefe Genugtuung. Yahya Sinwar war Staatsfeind Nummer eins. Er ist der Drahtzieher der Terrorattacke vom 7. Oktober vergangenen Jahres. Und es ist schon wichtig gewesen, auch für die Regierung, vor allem für Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, natürlich sagen zu können, dass jetzt eigentlich die gesamte Führungsspitze der Hamas eliminiert worden ist. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Und da gibt es dann keinen Konsens mehr, denn die Geiselfamilien sagen, das wäre jetzt auch der richtige Moment, um diesen Krieg zu beenden. Für Netanyahu dagegen ist es genau das Gegenteil, eine Bestätigung, dass sein militärischer Kurs Erfolg hat und er will den auch fortsetzen.
Zu den Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Gazastreifen sagte heute Morgen der Militärexperte Andreas Krieg.
Da bin ich auch eher sehr pessimistisch. Sagen auch viele Sicherheitsexperten in Israel, dass es wahrscheinlich noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre geht. Eben diese Niederschlagung dieses Aufstandes, wenn man es so will, innerhalb Gazas wird sehr, sehr schwierig sein, auch wenn man versucht, große Teile des Gazastreifens zu entvölkern, was natürlich irgendwo einer ethnischen Säuberung gleichkommt. Das wird sicherlich trotzdem nicht dazu führen, dass man die Hamas und das, was noch übrig ist, und das sind wahrscheinlich noch einige Tausende von Kämpfern, dass die eben diesen Kampf aufgeben werden. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass man die Geiseln jetzt eben durch den Verhandlungsweg frei bekommt und das, was übrig bleibt, wird sich radikalisieren und eventuell auch einen neuen Wege einschlagen in dem Kampf gegen Israel, eben nicht nur militant zu agieren, sondern eben auch versuchen, wieder mehr und mehr terroristische Anschläge innerhalb Israels zu verüben.
Beim Bundesparteitag der Linken in Halle soll heute ein neues Spitzenduo gewählt werden. Neben Ines Schwertner bewirbt sich auch Jan van Aken um den Parteivorsitz. In dieser Sendung erklärte der 63-Jährige, warum er den Job trotz schlechter Wahl- und Umfrageergebnisse antreten will.
Im Moment rutscht das ganze Land nach rechts. Selbst bis in die Grünen rein hört man jetzt rassistische Töne gegen das Asylrecht. Wenn ich jetzt sehe, dass so eine Wagenknecht-Partei plötzlich nach unten tritt und auch irgendwie Bürgergeldbezieherin irgendwie beschimpft und sagt, da muss gekürzt werden, das braucht doch eine Opposition in diesem Land, die auch diese Regierung mal von links kritisiert. Und deswegen habe ich gesagt, eigentlich hatte ich mich schon ein bisschen auf die Rente vorbereitet, aber vielleicht kann ich ein paar Dinge, die helfen können, die Partei wieder stark zu machen. Und seitdem ich das verkündet habe, in den letzten 6 Wochen, war ich viel an der Basis unterwegs. Und da muss ich sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen der unglaublichen Aktivität an der Basis und den schlechten Wahlergebnissen. Also die Linke ist noch lange nicht tot, da ist ganz schön viel Leben drin.
Während sich das Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen noch gegen eine Koalition sträubt, scheint in Sachsen der Weg für Sondierungsgespräche frei zu sein. Daniel Schrödel.
Es brauche eine stabile Regierungsmehrheit, heißt es vom sächsischen CDU-Landesvorsitzenden Michael Kretschmer. Bei den nun anstehenden Sondierungsgesprächen zeigt sich Kretschmer durchaus kompromissbereit. An politischen Grundfesten sei aber nicht zu rütteln. So an sozialer Marktwirtschaft oder solider, generationengerechter Finanzpolitik. CDU, SPD und BSW hatten sich in einem gemeinsamen Papier darauf geeinigt, die irreguläre Migration wirksam zu begrenzen. Dafür sollen auch Asylverfahren im Freistaat beschleunigt werden. Die Einführung einer sächsischen Grenzpolizei, wie von CDU-Landeschef Kretschmer gefordert, bleibt hingegen ein strittiger Punkt.
Gut 2 Wochen vor der Wahl in den USA war Präsident Joe Biden gestern zum Abschiedsbesuch in Berlin. Diesen bewertete Michael Link, der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, heute Morgen so.
Natürlich ist das zunächst mal nur ein Symbol. Es ist einfach eine Unterstreichung der Bedeutung, die die USA uns beimessen, dieser Beziehung beimessen. Aber die Gespräche, glaube ich, war vor allem durch die Anreicherung jetzt auch durch den Besuch von Macron und Keir Starmer aus Großbritannien ganz klar ein Signal, dass die 4 zusammenstehen. Und ich denke, wir sollten Richtung Putin uns überlegen, ob man auch in Zukunft nicht doch klare Signale sendet nach dem Motto, wenn du weiter lebenswichtige Infrastruktur in der Ukraine angreifst, Krankenhäuser, Kinderheime etc., dann musst du damit rechnen, dass eben auch weitere Waffen geliefert werden. Darüber müssen wir innerhalb auch der Bundesregierung reden.
Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute in Istanbul den türkischen Präsidenten Erdogan. Georg Schwarte.
Offiziell steht neben der Lage in der Ukraine und im Nahen Osten vor allem das Thema Migration auf der Tagesordnung. Die Bundesregierung möchte künftig die Abschiebung von ausreisepflichtigen türkischen Staatsbürgern erleichtern. Die Türkei ist nach Syrien und Afghanistan das drittwichtigste Herkunftsland von Asylbewerbern. Hierzulande Ende September waren mehr als 15.000 türkische Staatsbürger ausreisepflichtig. Ankara wiederum hofft im Gegenzug auf Bewegung beim Ankauf von Eurofighter-Kampfjets. Scholz wird darüber hinaus mit dem türkischen NATO-Partner auch über mögliche Fortschritte hin zu einem Frieden in der Ukraine sprechen. Ankara verfügt über gute Beziehungen und Gesprächskanäle nach Moskau.